Wenn wir den ersten Johannesbrief studieren, wollen wir auch ein bisschen uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie gehen wir überhaupt heran, wenn wir studieren, wie machen wir das? Das ist nicht nur für Prediger, sondern für jeden Menschen, der die Bibel studiert. Wir befassen uns ja viel damit und dann brauchen wir auch ein bisschen Anregungen, wie wir das tun können. Also ich habe ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass es wichtig ist, sich mal zu überlegen, welche Wörter kommen da eigentlich vor. Ja, also wenn in einem Brief gewisse Wörter mehrmals vorkommen, das kann schon mal eine Hilfe sein. Ja. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt, als ich mich vorbereitete, habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt mal, jetzt schaue ich mir mal an, wie oft kommt so ein Wort vor und habe es dann auch verglichen mit den anderen Stellen, das hat das Computerprogramm gemacht, aber verglichen mit anderen Bibelbüchern und die Prozente ausgerechnet, wie oft kommt das hier vor und wie oft kommt es in anderen Bibelbüchern vor und wie viele Prozente davon. Und da möchte ich gerne mal meine Ergebnisse bringen, so zwischendurch, weil ich gemerkt habe, ich habe das in der Einleitung ein bisschen übergangen. Und das ich hatte schon erwähnt, und ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass das Wort Gott ganz oft vorkommt im ersten Johannesbrief. 62 Mal in diesen 5 Kapiteln sagt der Apostel Johannes Gott. 62 Mal, das ist prozentuell am meisten von der ganzen Bibel. Von allen Bibelbüchern, also wenn man die Anzahl des Wortes Gott teilt durch die Anzahl der Wörter, die in einem Bibelbuch vorkommen, oder prozentuell kommen also weit mehr als in den anderen Bibelbüchern das vor. Das ist sehr interessant. Gott ist ihm sehr wichtig und er will auch zeigen, dass Jesus Christus Gott ist. Und manchmal, wenn man liest, weiß man im ersten Moment nicht, redet er jetzt von Gott oder redet er jetzt vom Sohn Gottes? Das ist an manchen Stellen, zum Beispiel am Ende vom Kapitel 2, da kommt man nicht ganz klar. Ja? Wir werden dann ohnehin drauf kommen, aber ich will das nur zeigen. Er will hier zeigen, dass Jesus Christus ist Gott. Und wenn wir sprechen, wir sind in Gott und Gott ist in uns, könnt ihr auch sagen, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Ja, das könnt ihr fast austauschbar oder wirklich austauschbar verwenden. Das Wort der Sohn in Bezug auf Jesus Christus, der Sohn, kommt ebenfalls am meisten vor, prozentuell, im Neuen Testament. Auch noch im zweiten Johannesbrief, auch ebenfalls. Erster und zweiter Johannesbrief kommt dieses Wort Sohn so oft vor. Das ist ja auch das Thema, der Sohn Gottes. Oder das Wort aus Gott. Also er spricht ja, dass wir aus Gott geboren sind. Oder wir sind aus Gott, wir sind aus ihm. Ja. Das kommt 17 Mal vor, dieser Ausdruck, aus Gott. Das ist in keinem Buch der Bibel so oft, nicht nur prozentuell, sondern auch tatsächlich, wenn man es jetzt abzählt, ja, in jedem Buch der Bibel, alles zählt man, wie oft kommt aus Gott vor. Und man fängt bei 1. Mose an und zählt, wie oft kommt es da vor, und in den Psalmen, wie oft da und so weiter. Dann kommt man nirgends auf 17 Mal, in keinem Buch. Und wenn es noch so lang ist, aber in diesem kurzen Brief kommt es so oft vor. Aus Gott oder aus Gott geboren. Aus Gott geboren oder aus ihm geboren, kommt 9 Mal vor. Aus Gott geboren oder aus ihm geboren. 9 Mal. Und aus Gott alleine kommt 17 Mal vor. 4 Mal so viel wie im Johannesevangelium, das an zweiter Stelle steht. Ja. 4 Mal so viel als die anderen. Also weitaus am meisten. Aus Gott. Und das Gleiche auch mit aus Gott geboren, ebenfalls 4 Mal so viel wie im Johannesevangelium. Geoffenbart oder offenbaren kommt im ersten Johannesbrief 9 Mal vor. Geoffenbart oder offenbaren. Ja. Das ist ebenfalls, in keinem Buch der Bibel kommt das so oft vor. Nicht nur prozentuell, sondern tatsächlich gezählt. Ja. Und es kommt doppelt mal so viel wie im Kolosserbrief, das an zweiter Stelle steht, doppelt mal so viel vor wie im Kolosserbrief. In ihm, das habe ich schon gesagt, kommt 18 Mal vor. In keinem der Bücher der Bibel kommt das so oft vor. Und doppelt, zweimal so viel wie im Johannesevangelium, das an zweiter Stelle steht. Das Wort bleiben, das ihr untersucht habt, das ihr auch selber studiert habt, kommt 23 Mal vor, prozentuell an zweiter Stelle hinter dem zweiten Johannesbrief. Das kommt noch, also im zweiten Johannesbrief, auch in Bezug auf diesen kurzen Brief, sehr oft vor, aber ansonsten am meisten im ersten Johannesbrief. Dann habe ich ja gesagt, wir haben geredet vom Licht und von Dunkelheit. Licht kommt prozentuell gesehen am meisten im Johannesbrief vor und Dunkelheit auch. Licht 6-mal und Dunkelheit 7-mal. Von der ganzen Bibel gesehen, ja, am meisten prozentuell gesehen. Und zahlenmäßig kommt das Wort Dunkelheit nur noch in den Psalmen öfters vor. Dunkelheit kommt 8-mal in den Psalmen vor und 7-mal im ersten Johannesbrief, wenn man es zählt. Ja. Das Wort Liebe habe ich gestern gesagt, übrigens habe ich einen Fehler gemacht, ich habe gesagt 48-mal, 46-mal. 46-mal kommt Liebe oder Lieben vor. 46-mal, das kommt nur noch im Johannesevangelium und in den Psalmen so oft vor. Sonst nirgends. Aber prozentuell gesehen natürlich am meisten im ersten Johannesbrief. Also lieben, das Verb, kommt 28-mal vor und Liebe, das Hauptwort, kommt 18-mal vor. Und das Hauptwort, Liebe, kommt zahlenmäßig in keinem anderen Buch des Neuen Testaments öfters vor als im ersten Johannesbrief. 18-mal, das schafft nicht einmal das Johannesevangelium. Das Wort Liebe als Hauptwort. Ich will nur zeigen, da kann man sehen, aha, das ist ihm sehr, sehr wichtig, oder? Die Liebe. Er wird ja auch genannt der Apostel der Liebe. Ja? So wie der Paulus der Apostel des Glaubens ist, so ist Johannes der Apostel der Liebe. Und wer fehlt noch? Petrus, der Apostel der Hoffnung, oder? Das sind diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, Paulus, Hoffnung, Petrus, Liebe, Johannes. Das sind die drei wichtigen, die drei, die den meisten Anteil haben am Neuen Testament neben Lukas. Dann Gebote halten. Die Gebote halten, kommt 7-mal vor. In keinem Buch der Bibel kommt das so oft vor, die Gebote halten. 5-mal mehr als das Buch, das an zweiter Stelle steht. Gebote halten also ist bei Johannes am meisten. Überhaupt das Wort Gebote kommt 14-mal vor, die Gebote. Das ist auch am meisten von allen Büchern der Bibel, in den Büchern des Neuen Testaments, die Gebote, wenn man das Neue Testament jetzt zählt. Oder das Wort Sünde und Sündigen, ja, kommt 27-mal vor, prozentuell am meisten vom ganzen Neuen Testament. 27-mal Sünde oder Sünden, Sündigen. Das Wort sündigen als Verb kommt am meisten zahlenmäßig auch am meisten vor im ganzen Neuen Testament. Es gibt kein Buch im Neuen Testament, wo öfters als 10-mal sündigen steht. Und hier steht es 10-mal sündigen und 7-mal Sünde und 17-mal Sünde gibt 27-mal insgesamt. Also sehr oft dieses Thema. Oder das Thema Lüge und Lügner und ja, Lüge und Lügner kommt prozentuell am meisten in diesem Buch vor. 8-mal. Oder das Wort Welt kommt 23-mal vor. Die Welt. 23-mal. Stellt euch das vor. Nur noch im Johannesevangelium kommt das öfters vor. Im Johannesevangelium kommt noch öfters die Welt vor. Aber im Johannesbrief 23-mal. Prozentuell natürlich am meisten von der ganzen Bibel. Oder überwinden. Kommt 6-mal vor. An zweiter Stelle hinter Offenbarung, da kommt es noch öfters vor. Prozentuell kommt es natürlich am meisten vor, aber zahlenmäßig jetzt. An zweiter Stelle hinter Offenbarung. Das Wort Antichristus kommt nur in Johannes, in 1. Johannes und in 2. Johannes vor. Sonst kommt nirgends in der Bibel der Antichristus vor. Habt ihr das gewusst? Nur bei Johannes ist vom Antichristus die Rede. Ja. Das haben wir nur von ihm, dieses Wort, das wir doch sehr oft verwenden. Ja. Paulus verwendet das Wort nicht einmal. Ja. Der Antichristus. Dreimal beim 1. Johannesbrief und einmal im 2. Johannesbrief. Also, es geht ihm, wenn man so diese Wörter ansieht, diese häufigen Wörter, merkt man, es geht wirklich um Grundthemen, grundlegende Themen der Heiligen Schrift, der biblischen Lehre. Auffallend ist, welche Wörter nicht vorkommen. Kein einziges Mal kommt vor Herr, Jünger, König, Königreich, kommt nicht vor. Gnade, kommt nicht vor. Friede, kommt nicht vor. Das ist nicht sein Thema. Das Wort Gemeinde kommt auch nicht vor. Das heißt deshalb nicht, dass der Brief nicht an die Gemeinde gerichtet ist. Aber ich will nur sagen, das ist jetzt nicht sein Thema, das er behandelt. Das Thema ist nicht die Herrschaft Jesu Christi. Das Thema ist das Leben von Christus, das in uns ist. Das ist ihm das Wichtige. Christus ist unser Leben. Dass Christus unser Herr ist, das kommt in Johannesevangelium und in anderen, und dass er König ist, kommt im Johannesevangelium vor, aber und in Offenbarung auch, aber nicht hier, nicht in diesem Brief. Und dann sind viele Paare, man studiert die Bibel und merkt, man studiert erst Johannesbrief und merkt, aha, Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, aus Gott und aus dem Teufel oder aus dem Bösen, aus Gott und aus dem Bösen, Kinder Gottes, Kinder des Teufels, Gerechtigkeit, Sünde, Liebe, Hass, Lieben, Hassen. Der stellt es immer gegenüber. Also nochmal, Licht, Dunkelheit, Wahrheit, Lüge, aus Gott, aus dem Bösen, Kinder Gottes, Kinder des Teufels, Gerechtigkeit, Sünde, Liebe, Hass. Er stellt also gegenüber, er spricht schwarz-weiß. Es geht viel um, wie man erkennt, wer Gottes Kinder sind und wer nicht. Und wenn wir also die Bibel studieren, ist es einfach mal ganz gut, sich mal überlegen, wie oft kommt das vor. Man zählt dann einfach die Wörter, man merkt dann bald einmal, welches Wort öfters vorkommt. Oder wenn man es durchliest, während dem Durchlesen nimmst du eine Farbe, grün und zum Beispiel, und machst immer Glaube, immer grün, und dann kommt die Liebe, immer rot, und dann Himmel oder Hoffnung, immer blau. Und dann merkst du gleich, aha, ja, fällt dir auf, was ist ihm ein Anliegen. Also das ist ein Mittel, wenn man an so ein Buch herangeht. Und das nächste, was man macht, ist, man schaut, was ist denn der Gedankengang? Man liest das Buch mehrmals durch und überlegt sich, was ist der Gedankengang? Das ist bei Johannes ein bisschen schwierig, das haben wir gesehen, aber es ist nicht unmöglich, darauf zu kommen. Aber bei anderen ist es sehr leicht, Paulus ist sehr einfach, einen Gedankengang zu sehen. Ja. Aber auch hier haben wir gesehen, der Gedankengang, es geht immer wieder um diese Gemeinschaft mit Gott, in Christus zu sein und nicht. Ja. Wer ist drinnen und wer ist draußen? Was heißt Gemeinschaft mit ihm und was nicht? Das sind so Gedanken beim Bibelstudium, die man sich machen kann. Und wenn man das mal hat, wenn man mal den groben Gedankengang sieht, und sieht, aha, der denkt so, erstens, zweitens, drittens, ja, das hilft einem schon sehr, sehr viel. Und dann was ich mache ist, wenn ich die Bibel studiere, ich lese, natürlich müssen wir immer wieder beten, denn ohne Beten, wir müssen bitten, dass der Herr uns etwas zeigt, Herr, immer wieder sagen, Herr, was ist hier, was willst du sagen, was ist hier die Botschaft? Und dann lesen, und beim Lesen macht man sich Notizen. Irgendwas fällt dir auf. Ja? Und dann habe ich, das habe ich von Professor Janssen gelernt, der hat immer Zettel. Ja? Der hat aber alle möglichen Formate. Und ich habe mich entschieden, nein, ich mache ein Format. Ja. Das ist, ich habe gemerkt, das ist A6-Format, das ist ein sehr gutes Format, weil das ist handlich und das ist nicht zu groß, das kann man sich in die Bibel legen und so weiter. Und das kann ich auch als eine, in einer Kartei, also in einer Schublade, einfach aufstellen, nacheinander. Ja. Und was mache ich mit diesen Zetteln? Ich notiere mir zu einem Vers ein Zettel. Immer ein Vers, ein Zettel. Ja. Sonst habe ich ein Durcheinander. Warum? Ja, mir kommt irgendein Gedanke und ich schreibe jetzt auf, okay, jetzt sind wir in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3. Da habe ich jetzt einen Gedanken, den schreibe ich auf. Und der kommt dann weg. Ja. Und dann komme ich irgendwo wieder beim Weiterlesen, fällt mir noch was auf zu 1. Johannes 4, Vers 3 oder so. Und dann häuft sich das mit der Zeit. Ja. Dann stapeln sich die Zettel. Und vielleicht ist man einmal, sitzt man in einer Predigt und dann erwähnt der Prediger 1. Johannes 2, Vers 3 und sagt was ganz Wichtiges zu 1. Johannes 2, Vers 3. Und na gut, ein Zettel, 1. Johannes 2, Vers 3 und dieser Gedanke kommt da drauf und nicht mehr, oder wenn er viel sagt, dann kann man auch mehr drauf schreiben, aber ich meine nicht weitere Verse. Ja? Und das kommt später dann auch in meine Schublade vom Johannes. Ja? Und dann sammeln sich mit der Zeit viele Zettel für 1. Johannesbrief. Ja? Und auf diese Weise kann ich Dinge, die andere gesagt haben oder Dinge, die ich selber erkannt habe, kann ich sammeln. Und wenn ich dann 1. Johannes wieder studiere, nehme ich mir die ganzen Zettel und sortiere sie nach der richtigen Reihenfolge. Oder? Und das habe ich jetzt, weil ich für jeden Vers nur ein Blatt habe, deshalb ist es leicht zu sortieren. Sonst müsste ich diese Blätter wieder auseinanderschneiden oder wieder nochmal schreiben. Das ist alles Zeitverlust. Und so kann man also in einer Schublade die aufbewahren, oder man braucht die gar keine Schublade, wenn man kann die einfach stapeln, ja, so hintereinander, und da bekommt man locker 2000, 3000 Zettel hintereinander. Ja. Das ein wirklich zu empfehlendes System. Ich habe das jetzt gemacht seit 15 Jahren etwa, habe ich angefangen. Ich habe es bereut, dass ich nicht vor 30 Jahren damit angefangen habe, weil das andere, was ich da hatte, das war immer ein Chaos, oder? Da hast du lauter Mitschriften von einer Predigt, oder? Und was hast du dann gemacht? Ja, jetzt, was mache ich jetzt? Ja, irgendwo verstauen. Gut, dann habe ich es verstaut. Ja, und jetzt? Ja, da hat er mal gepredigt über irgendwas, über Matthäus 18, aber keine Ahnung, wo das jetzt liegt. Das habe ich irgendwo mal mitgeschrieben oder in ein Tagebuch reingeschrieben oder so. Aber es hilft mir nicht mehr. Jetzt weiß ich, Matthäus 18 ist schon sortiert. Ja, ich brauche nur Matthäus 18. Bei mir beginnt die Kartei mit Matthäus und endet mit Offenbarung. Okay, Matthäus 18 habe ich gleich zur Hand, oder? Das ist recht gut. Da muss ich gar kein Prediger sein, aber wenn man sich Gedanken sammelt, dann bitte geordnet sammeln. Ansonsten, was macht man? Ja, wenn man der nächste Umzug ist, dann kommt dann alles zum Müll, oder? Zum Müll. Weil es hat keinen Sinn mehr, ich lese es nicht mehr durch. Und vorbei. Aber jetzt ist es sortiert und jetzt habe ich das da. Wenn ich möchte, und wenn ich einmal dann Johannes studiere, kann ich das alles in den Computer eintippen, wenn ich die Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, dann bleibt es auf den Zetteln. Kann man auch aus den Zetteln her predigen. Ja. Also ich will nur sagen, ein ganz wichtiger, für die Studenten unter uns, ganz, ganz wichtig. Es gibt aber Geschwister, die sagen, nein, bitte hör auf mit Schreiben, ich kann nicht gut schreiben. Ich kann nicht schnell schreiben, ich schreibe nur ganz langsam und ich kann überhaupt nicht mitschreiben, wenn einer redet, ich kann nicht gleichzeitig hören und schreiben, das geht nicht. Dann notiere dir nur das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Und wenn gar nicht notiert, gut, dann auswendig lernen, oder vielleicht manche haben ein gutes Gedächtnis, die merken sich das einfach, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ich muss das aufschreiben. Ja? Und dann habe ich etwas zurück. Das wollte ich nur so, also hier so zwischendurch noch einbringen. Für das Bibelstudium. Natürlich dürfen wir immer auch gebrauchen, was andere schon gesagt haben, gelehrt haben. Das ist, manchmal hilft es, manchmal hilft es gar nicht. Ja? Zum Beispiel, ich lese gerade Kommentare und ich wollte eine Gliederung für den Johannesbrief und ich finde gar nichts. Bis ich auf etwas, das hatte ich schon früher gesammelt, das habe ich in meinen Unterlagen gefunden, da habe ich gesagt, das ist wertvoll. Aber das hat nicht geholfen. Ja? Viele Kommentare, nicht wirklich geholfen. Ganz kluge Kommentare, aber keine wirkliche Gliederung. Aber dann habe ich gelesen, gestern noch, im Zug noch war das, gelesen von einem ganz alten Kommentar, lange, Ja. Lange, das ist so eine Ausgabe von ein langes Bibelwerk, heißt es. Ja. Es ist auch lang, aber der Mann, der heißt Lange. Und es sind, weiß nicht, im Neuen Testament sind es 5 ganz dicke Bände und im Alten Testament weiß ich nicht wie viele. Und ich habe das im Computer, weil jemand hat das alles abfotografiert. Und das kann man sich im Internet runterladen. Aber das ist die alte deutsche Schrift, die man nicht so gerne liest, oder? Aber so wertvolle Gedanken, so wertvolle Hilfen. Nicht alles, aber vieles. Sehr, sehr wertvoll. Das war zwar ein evangelischer Theologe, der da geschrieben hat, den ersten Johannesbrief ist von Braune, heißt dieser Mann, ein katholischer, evangelischer Theologe, und da muss ich nicht gerade schauen wegen der Taufe. Das kann ich vergessen, wenn er über die Taufe was schreibt. Der hat ganz komische Gedanken über die Taufe. Aber wenn er was anderes schreibt, wenn er einen Gedankengang aufzeigt, das war sehr, sehr kostbar. Ja, dann muss man sich das Wichtigste herausnehmen. Das Wertvolle. Also das darf man schon verwenden. Und heutzutage mit dem Computer ist das ja sehr gut. Früher hat man sich diese Kommentare kaufen müssen, um teures, teures Geld. Heute kann man sich das gratis aus dem Internet runterladen, das ist ja gewaltig. Ja. Nur mal so weit. Jetzt gehen wir zum Text und schauen uns, wir sind ja jetzt, wenn wir unser Gliederungsblatt zur Hand nehmen, wir sind ja jetzt bei Kapitel 2, Vers 3, das ist hier Römisch 1, drittens, Römisch 1, drittens, Existenz im Licht oder in der Dunkelheit. Ich wiederhole ein bisschen aus dem, was wir jetzt heute Vormittag gemacht haben. Wir haben ja gesehen, es geht da um Gemeinschaft mit Gott oder Wandel in der Dunkelheit. Das war dieser Arabisch 2, ja, Kapitel 1, Vers 6 bis 2, Vers 2. Es ging um die Frage, Gemeinschaft mit Gott oder Wandel in der Dunkelheit. Und er zeigt einige Hindernisse auf für die Gemeinschaft mit Gott. Und man soll sich dann, wenn man so ein Studium gemacht hat, soll man sich auch Fragen stellen, ganz persönlich. Das ist ja dann die Anwendung und die darf man nicht vergessen, wenn man die Bibel studiert, oder? Hier wäre zum Beispiel eine Frage, was könnte ein möglicher Grund dafür sein, dass meine Gemeinschaft mit Christen nicht so wertvoll und nicht so gewinnbringend ist, wie sie sein sollte? Man kann ja viel Gemeinschaft verbringen und doch nicht viel davon haben. Was kann der Grund sein, ja, dafür? Man muss sich selber einfach Fragen stellen. Ist es, dass meine Liebesbeziehung zum Herrn Jesus Christus mangelhaft ist? Ist es, dass ich zu wenig mit ihm spreche, mit dem Vater, mit dem Sohn? Ist es, dass irgendwie Sünde im Leben ist, wo ich nicht zugeben möchte? Oder ist es, dass ich irgendwie Verstecken spiele? Dass ich meinen Geschwistern misstraue oder so? Jedenfalls sollten sich Gedanken machen darüber. Es ist wichtig, dass wir viel Zeit mit Gott verbringen. Wir haben natürlich viele Konkurrenten in unserer Freizeit, oder? Es gibt eine Zeit, wo man sagt, die ist sowieso angefüllt mit Beruf und da kann ich jetzt nicht Zeit für die Bibel verwenden. Aber es gibt dann Zeiten der Freizeit und da sind es oft ganz, ganz wertvolle Stunden, die wir haben. Und dann verbringen wir sie vielleicht mit dem Computer oder mit dem Internet oder mit irgendwas und dann vergessen wir die Zeit. Der Computer ist so, vor allem das Internet ist so, da verfliegt die Zeit ungefähr 10-mal so schnell wie sonst. Ja. Also man schaut auf die Uhr und sagt, wo sind die 3 Stunden jetzt hingegangen? 3 Stunden sind weg. Ich dachte, es waren 15 Minuten. Ja. Das geht so schnell, weil man sich, ich weiß nicht warum, das Medium, das bannt einen, das fängt einen ein und dann wird man abgelenkt und das eine führt zum anderen und so weiter. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr große Konkurrenz zu Gottes Wort. Zumal man ja manchmal auch sagen kann, ja, es ist ja wichtig, ich habe auch was Gutes gefunden im Internet. Hin und wieder findet man ja auch was Gutes im Internet. Es ist nicht nur Böses, aber es ist, oder nicht nur Zweitrangiges. Aber Aber man muss schon sehr lange suchen, bis man was Gutes, was wirklich Gutes findet. Oder man weiß es, man hat ganz gezielte Internetseiten, wo man weiß, da kann man sich was Gutes holen. Aber ich sage nur, die Gefahr ist schon da, die Gefahr, dass uns etwas anderes abzieht. Und da muss man sich disziplinieren und sagen, nein, ich nehme jetzt Zeit mit Gott, mit seinem Wort. Und dann wird es lebendig, wenn wir viel Zeit damit verbringen. Also, echte Gemeinschaft unter Christen besteht in dem Maße, in dem der Einzelne, also Gläubige, Gemeinschaft mit Gott hat. Und dann, wenn er aus der Gemeinschaft mit Gott kommt, hat er Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Wie gut kenne ich, wir sollen uns einige Fragen stellen, wie gut kenne ich den Herrn? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Ist es so, wie kenne ich ihn so gut ich ihn kennen möchte? Oder möchte ich ihn mehr kennenlernen? Dann darf man darum beten. Ist mein Leben gekennzeichnet von Erfahrungen mit Gott? Habe ich Gebetserhörungen? Oder muss ich da schon lange suchen, bis ich meine letzte Gebetserhörung herausfinde? Wann war meine letzte Gebetserhörung? Heute? Wie geht es mir in der stillen Zeit? Am Morgen? Was mache ich da, wenn ich die Bibel lese? Ja, man muss sich schon Zeit nehmen. 5 Minuten, das geht nicht. Man muss sich wirklich regelmäßig Zeit nehmen, beständig, und schauen, wie sich das auf das Leben, wie man das aufs Leben anwenden kann, was man liest. In Jesaja 50 heißt es mal, der Herr hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, die Zunge eines Jüngers, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Also der Herr möchte uns das Ohr wecken. Das Ohr, als ob das Ohr noch länger schlafen möchte, oder? Und dann will uns der Herr ein bisschen an den Ohren, in Österreich sagt man an den Ohren beiteln. Wie sagt man in Deutsch? Schütteln, oder? Ja. Ja. Bin ich ein Hörer und ein Täter? Also man stellt sich Fragen. Und wenn ich, oft ist so, dass wenn ich meine Zeit mit Gott irgendwie zu wenig gebraucht habe, dann komme ich in eine Situation, wo jetzt jemand mich bräuchte und ich habe kein Wort für ihn. Ich kann ihm nicht wirklich helfen. Der Herr hat mir ein Ohr gegeben, damit ich höre, wie Jünger hören, und damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Jesaja 50, Vers 4. Und wer nicht gehorcht, der vergisst. Ja, wenn man etwas erkennt, man liest was in der Bibel und man tut nichts dagegen, dann vergisst man das wieder. Ja, werde Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Denn das ist so, wie wenn man in den Spiegel reinschaut und dann vergisst man, wie man war, wenn man wieder weggeht. Oder man sieht da, oh, da muss man was weg und da muss was weg. Und dann geht man weg vom Spiegel. Wie war das jetzt? Ich habe es vergessen. Ja. Der Spiegel. Das Wort des Gottes, ja. Das mit dem Vergessen ist so eine Sache. Das ist wie beim Leck im Dach, oder? Wenn es regnet, oh, da müssen wir reparieren. Und wenn es schön wäre, aber jetzt regnet es, das kann man nicht reparieren. Und wenn es schön Wetter ist und es trocken ist, habe ich vergessen. Da tropft ja nichts, oder? Und beim nächsten Regen tropft es wieder. Ah, ja genau, da war was zu reparieren. Ja. Da müssen wir also das anwenden. Soweit ein bisschen. Gut, jetzt gehen wir aber weiter. Kapitel 2, Vers 3, Existenz im Licht oder in der Dunkelheit. Da geht es jetzt nicht um Gemeinschaft, da geht es ums Existenz, um das Sein oder Nichtsein. Was ist das Kennzeichen von Sein oder Nichtsein? Wer ist in der Finsternis und wer ist im Licht? Ah, noch etwas zum Bibelstudium. Hier, ganz schön. In den Versen, die jetzt hier kommen, lesen wir dreimal, wer sagt, wer sagt, wer sagt, oder? In Vers 4, wer sagt, ich habe ihn kennengelernt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Vers 6, wer sagt, er bleibe oder weile in ihm, der ist es schuldig, auch selbst so zu wandeln, wie er wandelte. Vers 9, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder und ist bis jetzt in der Dunkelheit? Der ist bis jetzt in der Dunkelheit. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Also, dreimal dieses, wer sagt, oder? Wer das behauptet. Wenn du jetzt die Bibel liest, merkst du, ah, das wiederholt sich. Und sowas hatten wir vorher auch in Kapitel 1. Wie war das? Wie hieß die Wiederholung in Kapitel 1? Was war da? Was hat er da dreimal wiederholt? Wenn wir sagen. Und da ist ein Unterschied, oder? Was ist der Unterschied zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2? In Kapitel 1 sagt er, schließt er sich selber ein, oder? Wir, persönlich. Wir. Wenn wir sagen, wenn wir sagen, wenn wir sagen. Vers 6, Vers 8, Vers 10, Kapitel 1. Das heißt, es geht um uns. Er selber ist auch dabei. Ja? Es geht um Christen. Aber in Kapitel 2, Vers 4, Vers 6 und Vers 9, da ist es allgemeiner. Wer sagt? Wer das sagt und wer das sagt, wer das sagt, wer das behauptet, der ist noch in der Finsternis, der ist in der Dunkelheit. Und so weiter. Das heißt, hier geht es darum, woran merken wir, dass wir ihn kennen? Woran merkt man, dass jemand Gott kennt und jemand Gott nicht kennt? In Kapitel 1 ging es darum, habe ich Gemeinschaft mit ihm oder nicht? Und das kann mir als Christ, ich kann als Christ einmal Gemeinschaft haben mit ihm und einmal nicht Gemeinschaft haben mit ihm. Aber in Kapitel 2 geht es also um das Sein oder nicht sein. Wer ist drin und wer ist draußen? An diesem merken wir, dass wir ihn kennengelernt haben. Wir sind die Gläubigen, oder? Wir merken, dass wir ihn kennengelernt haben und kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, und jetzt sagt er nicht mehr wir, oder? Wer sagt, ich habe ihn kennengelernt oder ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Aber wer irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrlich die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Also, dieser Ausdruck kennenlernen, Vers 3 und dann auch Vers 4. Ausdruck kennenlernen, das ist ein Ausdruck, den er verwendet für, wie wir das auch so verwenden. Kennst du den Herrn? Wir fragen irgendeinen Freund, kennst du Jesus? Hast du ihn kennengelernt? Er verwendet ihn für den Zeitpunkt unserer Heilswende, also unserer Bekehrung und Wiedergeburt, unserer großen Wende im Leben. Vorher waren wir verloren, jetzt sind wir gerettet. Da ist eine Wende dazwischen, eine Bekehrung nennen wir es. Ja. Das Gebote halten ist ein Zeichen von denen, die ihn kennengelernt haben. Und es ist unmöglich, dass jemand, der nicht wiedergeboren ist, die Gebote Gottes halten kann. Jedenfalls nicht auf Dauer. Die Bedingung, dass man die Gebote halten kann, ist, dass man das neue Leben hat. Bitte, es heißt nicht, und Johannes lehrt nicht wie die katholische Kirche, dass man durch das Halten der Gebote Christ wird. Das steht nicht da. Er sagt nicht, dass man durch das Halten der Gebote den Herrn Jesus dann kennenlernt. Nein, nur durch Glauben an den Herrn Jesus, nur durch Gnade wird man gerettet und kann man den Herrn kennenlernen. Aber dann, wenn man den Herrn kennengelernt hat, dann hat man Kraft, die Gebote Gottes zu halten. Halten übrigens, das Wort Gebote halten, heißt bewahren, behalten, tun. Also die Gebote muss man zuerst einmal behalten, dass man sie einmal kennenlernt und hält, dass man sie im Gedächtnis behält und dann muss man sie auch umsetzen. Das steckt beides drinnen. Die Gebote bewahren, im Herzen bewahren, im Kopf bewahren und die Gebote dann tun. Das steckt auch noch drinnen in dem Wort. Und auch dann, wenn man versagt hat, soll man die Gebote noch hochhalten. Man soll dann nicht, was heißt das? Wie tut man das? Wie hält man die Gebote Gottes hoch, nachdem man versagt hat? Bitte? Genau. Ich stelle mich dazu und sage, Herr, deine Gebote gelten und ich habe gesündigt. Und jetzt sage ich ihm das. Tue Buße, kehre um, bekenne meine Sünde, oder? Dadurch halte ich sie hoch und dann schaue ich, dass ich beim nächsten Mal jetzt diese Sache anders, mich da anders verhalte. Ja? Durch Bekennen der Sünde wenn ich darüber hinweggehe und leichtfertig, dann halte ich sie nicht, oder? Dann sind sie mir egal, die Gebote. An diesem merken wir, dass wir ihn kennengelernt haben. Steht bei euch auch ein Und in euren Übersetzungen? Vers 3, am Anfang. Wenn ein Wort und dasteht, ja, das sind alles jetzt, ich flechte da ein paar Gedanken zum Bibellesen ein. Wenn ein Wort und dasteht, dann ist das wichtig, oder? Wir können nicht sagen, ja, und, das ist ein unwichtiges Wort, das streichen wir einfach durch. Nein, nein. Wenn in der Bibel und steht, dann ist das, im Deutschen nennt man das ein Bindewort. Und ein Bindewort verbindet etwas. Ja, das Wort denn ist auch ein Bindewort, ja. Und denn, auch und aber sind alles Bindewörter. Die verbinden Sätze. Und wenn dieser Satz mit einem und beginnt, dann heißt das, dann muss ich mir überlegen, ja, Moment mal, was hat er vorher gesagt, wenn er jetzt und sagt? Gut, dann geht man zurück und liest nochmal Vers 2. Und das fängt auch mit einem und an, also nochmal Vers 1. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher vor dem Vater, Jesus Christus, einen Gerechten oder den Gerechten. Und der ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und an diesem merken wir, dass wir ihn kennengelernt haben, wenn wir seine Gebote halten. Vers 3 und Vers 2 und Vers 1, die hängen irgendwie doch zusammen. Wer die Sühnung durch Jesu Christi Blut kennengelernt hat, der hört auf mit dem Sündigen. Das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und der Herr Jesus ist gerade dazu gekommen, damit ihr nicht sündigt. Deshalb hat er ja die Sühnung vollbracht, für euch und für die ganze Welt. Also wer jetzt den Herrn Jesus wer die Sühnung durch das Blut Jesu Christi erfahren hat, der hört auf mit dem Ungehorsam und der bringt jetzt Frucht. Und wer den Gerechten kennengelernt hat und jetzt kennt, der wird im praktischen Leben Frucht bringen. Der wird jetzt gerecht im praktischen Leben. Ja? Also, und an diesem, also Paulus, Johannes schreibt, damit sie nicht sündigen. Und an diesem merken wir, dass wir Christ geworden sind, dass wir ihn kennengelernt haben. Wenn wir jetzt auch ein Ergebnis in unserem Leben sehen, wenn wir kein Ergebnis in unserem Leben sehen, dann haben wir ihn nicht kennengelernt. Wenn jemand sagt, ich habe ihn kennengelernt und er hält seine Gebote nicht, dann hat er ihn nicht kennengelernt. Dann ist er eigentlich ein Lügner. Das heißt, er sagt eine Unwahrheit. Vielleicht unbewusst, das kann schon sein, aber er sagt trotzdem eine Unwahrheit. Der ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wenn die Wahrheit nicht in jemand ist, ja, was ist dann drinnen? Es geht hier um Schwarz-Weiß, oder? Es geht hier um draußen oder nicht draußen. Kennst du ihn oder kennst du nicht? Ja. Also, es geht ganz klar, die Verbindung zeigt uns das, es geht ganz klar darum, dass es hier, das sind Auswirkungen der Umkehr, Auswirkungen des neuen Lebens, dass wir seine Gebote halten. Egal welche Religion da ist, wer seine Gebote nicht hält, der ist dem ist die Wahrheit nicht, der glaubt der tut eine Falschaussage. Ja. Vielleicht nicht bewusst, aber er tut es trotzdem, es ist trotzdem falsch. Ja. Egal wie religiös dieser Mensch auch sein mag. In einem solchen ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist in Jesus Christus, oder? Jesus Christus ist die Wahrheit. Solcher ist also kein Christ. Aber wer irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrlich die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Wer irgend sein Wort hält. Sein Wort ist parallel zu welchem anderen Ausdruck? Den wir vorher hatten? Gebot. Zu Gebot. Das hilft uns zu verstehen, was Gebot ist. Was ist ein Gebot? Was ist sein Gebot? Was sind seine Gebote? In Vers 3 sind sie seine Gebote und in Vers 4 sind sie sein Wort. Also was sind seine Gebote? Manche meinen, das sind die 10 Gebote aus 2. Mose 20. Was sagt ihr? Sein Wort. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Sein Wort ist, was Jesus uns gesagt hat. Das heißt, das ist seine Lehre. Das sind seine Aufträge. Das ist, der Herr Jesus hat ja sehr viel gesagt zu den Jüngern, oder? Das ist sein Wort und das sind seine Gebote. Und in einem solchen ist, also wer irgend sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Was war denn das Ziel der Liebe Gottes? Was war das Ziel? Gott hat uns geliebt. Bitte? Gemeinschaft. Eine echte Gemeinschaft mit den Menschen herzustellen. Das wollte er. Und die Liebe Gottes hat es jetzt erreicht. Wenn einer zum Glauben gekommen ist und Jesus Christus kennengelernt hat, dann hat Gott sein Ziel erreicht. Und jetzt sieht man aber ein Ergebnis in dem Menschen. Das heißt, er ist gläubig, er tut jetzt das Wort Gottes, er hält das Wort Gottes. Er hält sich dran. Heißt nicht, dass er perfekt ist, aber er hält sich dran. Sollte er sündigen, darf er umkehren und Buße tun und darf er seine Sünden bekennen und so weiter. Und da haben wir einen, der sühnt für unsere Sünden. Und der uns dann weiterhilft. Also, kennenlernen ist synonym zu, die Liebe Gottes ist zum Ziel gekommen. Also, dann Gott hat das Ziel mit den Menschen, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben, in ihm sind und er in ihnen. Das ist das Ziel. In diesem ist wahrlich die Liebe Gottes zur Vollendung oder zum Ziel gekommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt wird. Manche haben, in dem ist die Liebe Gottes vollendet. Das Wort kann schon so übersetzt werden, ist nicht falsch. Aber es ist doch besser, wenn wir daran denken, das eigentliche Wort Teleo, da heißt ja zum Ziel kommen. Telos ist das Ziel. Das kann schon auch verwendet werden für Vollkommenheit oder für Vollendung. Aber es passt hier gar nicht die Vollendung. Es passt hier schlecht die Vollendung. Es passt viel besser das Ziel. Nämlich Gott hatte ja ein Ziel mit dem Menschen. Zum Ziel ist also die Liebe Gottes gekommen, wenn wir bekehrt sind. Und deshalb hat er den Herrn Jesus gesandt. Und er liebt uns, bis wir ganz am Ziel angekommen sind, im Himmel, in der Herrlichkeit, dort, wo er uns haben möchte. Ja. Sind dazu Fragen zu diesen Versen? Bis Vers 4. Vers 5, ja. Bis Vers 5. 3 bis 5. Sind dazu noch Fragen?
Sie haben ja die Wörter vorgelesen.
Ja. Sohn, gut, dann machen wir hier die Pause. Wie lange? Wir können bis nach, vielleicht bis 2:05 ist das.